wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Anwurf auf meinsportpodcast.de heute mit Malte Asmus. Ja, der Auftakt in die Handball-EM ist aus deutscher Sicht vom Ergebnis her erstmal positiv verlaufen. 34-23 hieß es am Ende, doch recht deutlich und standesgemäß vom Ergebnis her für die DHB-Auswahl gegen die Niederlande. Aber ja, der Weg dahin, der war doch über weite Strecken recht beschwerlich und letztlich ziemlich glanzlos und er offenbarte vor allen Dingen auch noch einige Baustellen. Spielverlauf sehr zäh, Kapitän Uwe Gensheimer flog vom Platz und Trainer Christian Prokop, der kennt offenbar nicht mal alle Spieler in seinem Kader mit Namen, der muss auch noch ein bisschen lernen. Ich dagegen kenne den Mann, der mit mir hier bei Anwurf heute dieses Spiel analysiert. Hallo Sebastian Mühlenhof.
Hallo Malte.
Du kennst mich auch, das ist sehr gut. Wir wissen schon mal, wer da wer ist, aber dass Christian Prokop jetzt plötzlich einen seiner Spieler überhaupt nicht kennt, namentlich natürlich Timo Kastening. Wieso kennt er den nicht?
Tja, das ist eine gute Frage, würde ich es mal nennen. Also Timo Kastening ist jetzt schon nicht jemand, klar, ist jetzt nicht der Größte, wenn man mal guckt, das Team an sich ist ja relativ groß von Deutschland, aber ja, er war jetzt noch nicht so oft mit dabei. Ich habe erst wohl erzählt, dass er ein bisschen so einen Witz draus machen wollte, aber es ist natürlich schon sehr, sehr kurios gewesen.
Vor allem das in einer Auszeit, dann einen Witz zu machen in einer Situation, ja, wo die deutsche Mannschaft ja nun nicht gerade so besonders gut unterwegs war. Das offenbart dann zum einen ja vielleicht einen Witz zur falschen Zeit, zum anderen hat er vielleicht einfach versucht, Lockerheit reinzubringen.
Ja, so ein bisschen wollte er es, glaube ich, versuchen mit dem, dass das nicht eingefallen ist. Ja, ich finde es kritisch. Ich finde, da muss man vielleicht andere Wege finden, um da ein bisschen Lockerheit reinzubringen, als den Namen des Spielers zu vergessen. Alle haben es relativ entspannt aufgenommen, ist schon mal positiv, aber wir erinnern uns an Zeiten, wo es mit Sicherheit sehr, sehr kurios aufgenommen worden wäre und deswegen finde ich, sollte er solche Sachen eigentlich am besten überlassen und versuchen, andere Themen dort zu finden, die man Lockerheit ins Team reinkriegt.
Es wurde auf jeden Fall Social Media technisch erstmal ausgeschlachtet am gestrigen Tag, das auf jeden Fall, und wir haben auch drüber gesprochen, aber gehen wir lieber etwas tiefer ins Spiel rein. Ich habe schon gesagt, glanzlos und einige Baustellen waren da, aber einer, der hat schon EM-Form erreicht, Andreas Wolf, nämlich der Torhüter, der war letztlich auch mitentscheidend dafür, dass es am Ende dann doch recht deutlich wurde. Er hatte nämlich hinten seinen Laden zusammengehalten und hat im ZDF zum Spiel hinterher Folgendes gesagt.
Das war eigentlich so ein klassisches erstes Spiel für so ein Turnier. Wir sind eigentlich sehr gut reingekommen, dann kriegt unser Kapitän eine rote Karte und danach war so ein kleiner Bruch im Spiel. Wir haben nicht mehr so aggressiv auf den Halben gedeckt, dann sind die agilen, schnellen Holländer zu sehr vielen freien Chancen gekommen. Unsere Abwehr hatte so ein bisschen Auflösungserscheinungen und wir konnten uns dann erst so Mitte zweiter Hälfte wieder absetzen.
Da hat er es ganz gut auf den Punkt gebracht, was dann eben so nicht lief oder was vielleicht dann auch doch am Ende lief. Arbeiten wir das nochmal durch, Sebastian. Fangen wir mal bei Uwe Gensheimer, beim Kapitän an. Rote Karte für ihn, weil er bei einem 7 Meter, dem gegnerischen Torwart, den Ball ja ziemlich direkt ins Gesicht gezimmert hat. Berechtigt?
Ich habe es mir, glaube ich, noch mindestens 4-5 Mal danach nochmal in Ruhe angeschaut, meine erste Reaktion war, das war zu hart, aber ich habe es mir nochmal in Ruhe angeschaut und dadurch, dass er den Schritt schon vorher rüber gemacht hat und dass der Kopf sich nicht wirklich bewegt, also dass die Körperachse gerade so bestehen bleibt, ist die rote Karte die richtige Entscheidung gewesen. Sehr, sehr hart natürlich, sehr, sehr bitter natürlich auch in der Situation, klar, wo Gensheimer den ersten 7 Meter verworfen hatte, dann wieder angetreten ist. Den getroffen hatte, den zweiten und den dritten dann wieder verworfen und dann natürlich in der Form, das ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Klar, es ist natürlich immer riskant, am Kopf vorbeizuwerfen, deswegen sollte eigentlich auch aufgrund seines Handgelenks andere Lösungen finden. War natürlich sehr, sehr bitter, weil dann ist so ein Bruch reingekommen, du warst in doppelter Unterzahlweise sogar und dann stehst dann am Ende dann so da und verlierst einfach so ein bisschen den Faden, der bis dahin ja sehr gut gewesen ist, muss man ja so sein.
Er hat auch selber gesagt, ja, war berechtigt, aber du hast deine Statistik schon angesprochen, 3 7 Meter geworfen, nur einen getroffen und nach 16 Minuten und 55 Sekunden dann musste er vom Feld, hat er auch noch nicht so oft erlebt in seiner Karriere.
Nee, auf keinen Fall. Also das ist mit Sicherheit nicht der beste Start für ihn gewesen. Ich glaube, das kann man ganz, ganz gut sagen. Natürlich hat sich reingehängt dann von der Tribüne her und das Team unterstützt, aber natürlich trotzdem muss man als Kapitän schon sagen, dass er sich da besser agieren muss, dass er sich solche Aktionen, es war jetzt mit Sicherheit nicht bewusst und es war auch keine Absicht, aber trotzdem, da muss er gucken, dass er dann ja, andere Lösung, bessere Lösung beim Siebenmeter findet, dass er da konstant diese Tore reinwirft. Das sind nämlich ganz, ganz wichtig. Und man hat ja gesehen, Tobias Reichmann 2 von 2. Nicht, dass Tobias Reichmann an ihm dann die Rolle abnimmt. Und das wäre natürlich für einen Kapitän schon so keine Zurücksetzung.
Bad Ravensbergen, der Torhüter der Niederlande, der hatte auf jeden Fall danach kurzzeitig einen Brummschädel. Und Deutschland, du hast es gesagt, es kam ein kleiner Bruch rein, denn nach 19 Minuten, da hatte Deutschland ja beispielsweise noch mit 12-7 geführt, aber dann kamen die Holländer doch noch mehr ran. Lag es nur an dieser roten Karte für Gensheimer, dass da plötzlich dann die Ordnung fehlte, oder hattest du auch noch andere Punkte ausgemacht, woran es ja hätte liegen können?
Ja, es waren so kleine Themen. Also ein Thema, was vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist in dieser Phase von Mitte erster Halbzeit bis Mitte zweiter Halbzeit, man hat viel zu viele unnötige 2 Minuten Strafen bekommen. Also hat es immer wieder in Unterzahlsituationen gebracht und dadurch verliert man so ein bisschen Überzahl. Und was halt auch aufgefallen ist, es war so um die Zeit so ein bisschen, wo man durchgewechselt hat, wo man dann neue Spiele auch gerade im Rückraum reingebracht hat. Und das hat dem deutschen Spiel überhaupt nicht gut getan. Da hat man wirklich den Bruch gehabt, denn vorher lief es wirklich einwandfrei. Es sah wirklich sehr, sehr gut aus. Man hat das wirklich top, das Spiel im Griff gehabt und hat es dann so ein bisschen davon aus der Hand gegeben. Unglückliche Aktion, Bälle weggeworfen. Der Innenblock war auch nicht so agil, das ganze Spiel war, wie ich fand. Also da haben Patrick Winczek und Henrik Pekeler doch große Probleme gehabt, um die schnellen Spieler von den Niederländern in den Griff zu kriegen, unter anderem ja den sehr guten Luke Steins, der sehr starkes Spiel gehabt hatte mit 6 von 8 und auch den Kai Smits mit 7 von 12. Das sind echt gute Quoten gewesen und die haben es dem deutschen Team echt schwer gemacht und das ist schon etwas, was man genau mal beobachten soll, inwieweit dann auch der Innenblock dann vielleicht mit anderen schnellen Spielern klarkommt, denn wenn das so weitergeht, dann wird es natürlich keine einfache Aufgabe, denn es gibt noch einige weitere echt gute Spieler auf der Position, die denn natürlich sehr, sehr flink sind und da muss der deutsche Innenblock auf jeden Fall, ja, entweder schneller da sein oder entsprechend die Laufwege besser zustellen, aber so wie es jetzt gewesen ist gegen die Niederlande, darf man sich eigentlich nicht austanzen lassen.
So sieht's aus. Die Gegner werden ja durchaus schwerer. Die Niederlande ja jetzt nicht unbedingt das Kaliber, mit dem sich die deutsche Mannschaft eigentlich messen sollte. Also kann man auch sagen, es war zum Glück dann auch ein relativ leichter Gegner zum Auftakt.
Ja, genau. Man kann es ein bisschen so als drittes Testspiel bezeichnen. Das möchte ich jetzt nicht die Niederländer damit diskreditieren oder sowas, aber es ist schon so, dass man klar die klare Favorit für dieses Spiel gewesen ist und dass man durchaus natürlich noch einiges ausprobieren konnte. Denn das wichtige Spiel steht jetzt am Samstag an gegen die Spanier und deswegen geht es einfach darum, natürlich nochmal ein paar Leuten Spielzeit zu begeben. Für den Fall der Fälle, falls dann die erste 6-mal nicht funktioniert, dass man einfach dann noch einsetzen kann, dass dann vielleicht auch gewisse Abläufe dann noch besser funktionieren, als jetzt vielleicht vorher der Fall gewesen ist. Und das, glaube ich, war ganz wichtig. Man hat aber schon gemerkt, dass noch einiges passieren muss. Marian Michalczyk, okayes Spiel gehabt, auch Paul Drucksen kann auch noch viel mehr, also beide kein Tor geworfen, auch nur einen einzigen Wurf genommen. Das können beide viel, viel besser, da muss auch viel, viel mehr noch von der Mitte kommen, denn das ist ja die wichtigste Position mit und da sind die großen Probleme der deutschen Mannschaft und man hat es gestern wieder gesehen. Ja, das ist noch nicht das, was man sich erwartet von der Position.
Wir wollen aber nicht nur über Probleme sprechen, sondern können natürlich auch was Positives rausstellen. Insgesamt so die Defensive, vor allen Dingen eben an die Wolf und Johannes Bitter, wenn er von der Bank kam. Das waren schon Funde, mit denen die deutsche Mannschaft dann auch gegen Spanien wird wuchern können.
Ja, auf jeden Fall. Also Torhüterposition war gestern richtig, richtig stark. Anni Wolf, 39% Quote, 12 Bälle gehalten. Noch Anni Jogi Bitter, der dann reinkam, 5 von 5 Bällen, 2 pariert, 40%. Sehr, sehr stark, auch gerade in dem Gegenstoß, den er bekommen hat, wo er sich sehr, sehr lang macht und die Kurzhecke dazu macht. Das war sehr, sehr stark von ihm. Da merkt man natürlich auch, dass das Torhüter-Duo gut funktioniert, dass man auch einfach mal gut durchwechseln kann. Das ist mit Sicherheit das wichtigste Fund, auch wenn man vielleicht vorne auf jeden Fall rausheben sollte. War Janik Kohlbacher, der das sehr, sehr gut gemacht hat, mit 5 Toren beste Werfer gewesen ist, 6 Versuche gehabt dafür, also 1 nur daneben geworfen. Und ich fand auch Rekraum rechts sehr, sehr gut. Kai Häfner 5 von 5 und David Schwinn in seinem ersten EM-Spiel, Quote von 2 von 3, also das sah schon wirklich gut aus, da ist man auch mal in die 1 gegen 1 Situation reingegangen, hat auch mal einen Wurf vielleicht aus 9 Metern genommen, das sah wirklich bisher von der Position sehr, sehr gut aus, das erwarte ich mir dann noch von einem oder anderen ein bisschen mehr, aber insgesamt so auch gerade das Thema zweite Welle, also nicht direkt den ersten, direkten Konter, sondern auch dann mit Tempo hinterher zu gehen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, sind die gesagt auch noch so Kleinigkeiten wie im Positionsangriff oder dann auch noch die bisschen Beweglichkeit in der Abwehr, wo man noch ein bisschen arbeiten muss, um dann gegen Spanien zu bestehen.
Und Spanien ist also dann am Samstag sagt der nächste Gegner der deutschen Mannschaft. Und Christian Prokop, der hat im ZDF schon mal vorausgeblickt auf dieses Spiel.
Für uns als Mannschaft geht es darum, heute erste Infos zu kriegen, aber vor allen Dingen natürlich runterzukommen, Kraft zu tanken, um dann am Samstag richtig da zu sein. Wir wissen, dass wir eine Top-Leistung bringen wollen gegen diese Nation.
Nicht nur wollen, sondern auch müssen, denn auch die Spanier sind mit einem Sieg in die EM gestartet gegen Lettland. EM-Neuling haben sie gewonnen, 33-22. Auch das ein, ja, vom Ergebnis her erstmal ein Ergebnis, was dafür spricht, dass es ein lockerer Auftakt war.
Ja, genau. Wenn man genau hinguckt, sieht man es genau, dass die Spanier ein bisschen Probleme auch hatten in der ersten Halbzeit, um überhaupt in das Turnier reinzukommen, lagen schnell mit 13-0 zurück. Da haben die Letten echt wirklich das sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr schnell drin gewesen. Aber dann nach und nach sind die Spanier besser ins Spiel eingekommen, haben sie auch von zwei roten Karten gegen sie nicht außer Ruhe bringen lassen. Sowohl Viran Moros als auch Jorge Marquez sind beide mit roten Karten vom Platz gegangen. Bei beiden habe ich mir nochmal angeschaut, Viran Moros ist viel zu hart. Dort nimmt dann Cristobal den Kopf ein bisschen runter, so durchtrifft ihn Moros im Gesicht, aber da kann er gar nichts zu, deswegen finde ich da die Situation viel zu hart, 2 Minuten jetzt da auch getan und gegen Jorge Marqueda, das kann ich noch am ehesten verstehen, aber auch da ist klar, der Arm geht Richtung Kopf, er trifft ihn aber nicht richtig am Kopf, trotzdem kann man da vielleicht wirklich um eine rote Karte nachdenken, um vielleicht auch ein Zeichen zu setzen, denn dass man merkt es schon, dass gerade in den ersten Spielen die Schiedsrichter eine Linie setzen wollen, um zu zeigen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Da müsste man sich noch ein bisschen gewöhnen, weil die Linie ein bisschen anders ist, als europäisch oder national in den Clubwettbewerben gepfiffen wird. Deswegen sollte man das dann auch vielleicht nicht überbewerten. Ansonsten war es insgesamt sehr fair, wie die Spanier agiert haben. Nur eine gelbe Karte und keine 2 Minuten Zeitstrafe. Und das, glaube ich, gibt den Trainer sehr, sehr viel Mut und auch das Team insgesamt sehr, sehr stark präsentiert. Starke Torhüter mit Perez de Vargas, 40% Quote und auch Rodrigo Corrales mit 33% Quote. Sehr, sehr stark dort präsentiert, haben beide eine wichtige Spielzeit bekommen. Und das wird ein sehr, sehr harter Kampf werden. Dort gegen die Spanier, die in der zweiten Halbzeit sich dann auch durchwechseln konnten. Jeder hat Spielzeit bekommen. Jeder hat auch ein Tor gemacht. Das muss man auch ganz hoch anrechnen. Lediglich der zweite Torhüter, Corrales, hat nicht das Tor getroffen. Also da muss man auf jeden einzelnen Spieler genau darauf aufpassen bei den Spaniern.
Die Spanier ja auch Titelverteidiger hatten bei der letzten EM zugeschlagen. Ja, wenn wir auf die Sperren nochmal gucken, also Uwe Gensheimer, der wird gegen die Spanier wieder mitmischen können. Wie sieht's bei den Spaniern aus, die roten Karten dann auch nur für das Match jetzt, was gestern absolviert wurde, dann mit Auswirkung?
Ja, genau, so ist es. Rote Karte ist normalerweise im Handball nur das Spiel, eine Sperre für das Spiel mit einer blauen Karte. Dann würde man darüber diskutieren, ob es eine längere Sperre gibt. Das waren aber beide auf gar keinen Fall. Also selbst die rote Karte war für mich da schon zu hart. Man hat es, glaube ich, gesehen. Jorge Marquez hat dann bei der zweiten rote Karte gelacht, als das eingeblendet wurde. Zeigt aber dafür, dass es überhaupt keine rote Karte gewesen ist.
Also, so sieht's dann aus mit den Spaniern und den Deutschen. Am Samstag treffen dann die beiden Gruppenfavoriten der Gruppe A, der Gruppe C dann direkt aufeinander. Und in der Gruppe A, das wollte ich nämlich auch noch erzählen, da haben die Kroaten gegen Montenegro sich mit 27-21 durchgesetzt, zur Pause mit 12-13 zurückgelegen. Also auch die hatten so ein paar Anlaufschwierigkeiten, ehe sie sich dann am Ende durchsetzen konnten. Und Weißrussland gewinnt gegen Serbien mit 35-30. Das war dann schon etwas überraschend.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist so ein bisschen der Kampf in der Gruppe A hinter den Kroaten, wer dort Zweiter wird. Und ich hatte die Weißrussen schon so auf der Rechnung, aber für mich war eigentlich die serbische Mannschaft auch aufgrund, weil sie ja bei der WM letztes Jahr sich gut präsentiert haben, schon mehr auf der Rechnung. Aber das haben sie so gar nicht hingekriegt in dem Spiel. Also da hat es nicht so ganz funktioniert. Die Torhüterposition ein großes Problem gewesen. Nur 15% Quote, das ist viel zu wenig von beiden Torhütern. Ibanisevic mit 21%, 4 von 19 und Kupara mit 2 von 20, 10%. Das ist viel, viel zu schwach, um dort ja wirklich mitzuhalten. Deswegen sind auch so viele Tore dann am Ende zustande gekommen. Zudem muss man auch sagen, dass die Serben zu wenig gemacht haben aus der teilweise sehr, sehr langen Überzahl, die sie hatten. Also Weißrussland hat 9 Zeitstrafen kassiert und da hätten sie viel mehr draus machen müssen. Man merkt mal aber einfach, dass das Problemfeld bei den Serben offensiv liegt. Wenn wir uns gucken, Bogdan Radivojevic, ja eigentlich mehr in Rechtsaußen, eine Quote von 6 von 13. Das ist schon sehr, sehr abenteuerlich, diese Quote, muss man ganz ehrlich zugeben. Auch insgesamt die Quote mit 59% vom ganzen Team ist nicht gut, da muss viel, viel mehr passieren. Bester Werfer dann noch mit Stefan Sredovic mit 5 von 9, auch nicht so stark, also da muss viel, viel mehr kommen für den Serben, aber das kann natürlich schon ein mitentscheidendes Spiel gewesen sein, denn für mich sind die beiden Teams eigentlich die ausmachen, wer am Ende dort in die nächste Runde einzieht. Natürlich Montenegro sollte man nicht außer Acht lassen, ist vielleicht ein bisschen stärker, weil sie ein bisschen besseren Torhüter haben als die Serben, aber das wird schon mal sehr, sehr spannend und für die Serben wird es jetzt natürlich sehr, sehr schwer. Da müssen sie möglichst gucken, dass sie kein weiteres Spiel mehr verlieren, beziehungsweise möglichst dann mindestens 3 Punkte holen.
Und bei den Weißrussen, da können wir noch Artsem Karalek mal herausheben. 9 Tore hat er nämlich gemacht bei diesem 35-30 Sieg seiner Mannschaft gegen Serbien. Ja, so war es dann mit dem Auftakt bei der EM. Der Handballer, der ja in diversen Ländern ausgetragen wird. Vielleicht können wir da noch ein Wort zu verlieren. Sebastian, eine EM, die in 3 dann doch recht geografisch auch auseinandergerissenen Ländern ausgetragen wird. Ist das eigentlich was Gutes? Wie würdest du es einschätzen?
Ich finde es schwierig. Also klar, Norwegen, Schweden, ich denke, das macht schon Sinn. Da ist man ja schon relativ geografisch dabei, ein paar Österreich dazu zu nehmen. Das ist schon natürlich nicht einfach, gerade für das deutsche Team. Die spielen ja in der Vorrunde in Norwegen, Hauptrunde in Österreich und dann das Halbfinale, Finale, wenn sie sich dafür qualifizieren, natürlich dann in Schweden. Ich finde es sehr, sehr kritisch. Also natürlich, klar, es ist schön, dass man viele Nationen involvieren möchte. Gerade auch bei 24 Teams musst du dann vielleicht auch mit 3 Nationen agieren. Aber du hast eine Dänemark oder auch andere Nationen, die vielleicht ein bisschen näher dran sind, wie vielleicht in Finnland oder auch in Russland. Also da hätte man mit Sicherheit andere Optionen finden müssen. Sie haben sich dazu entschlossen, das stattfinden zu lassen. Ich finde es nicht so gut. Am Ende wird man sehen, wie die Reisestopparts, wie die Teams das verarbeiten können. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Aber die Deutschen haben mit Sicherheit eine der schlechteren Karten gezogen, wenn man da guckt, was dort ansteht für sie an Reisestress.
Erstmal steht aber auf jeden Fall Spanien, der Titelverteidiger, auf dem Programm am Samstag. Dann im zweiten Spiel der EM 2020 bei den Handballern. Das war unsere Analyse zum Auftakt hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Bleibt uns gewogen, abonniert den Anwurf-Feed hier auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Schreibt uns eine Rezension bei iTunes, würden wir uns sehr drüber freuen. Vor allen Dingen natürlich der Kollege Sebastian Mühlenhof, der diesen Podcast normalerweise moderiert, heute als Experte am Start war. Vielen Dank dafür, Sebastian.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.